Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Schönen guten Abend. Heute Abend heißt es Blue Moon global auf Fritz. Und das bedeutet, wer es schon mal gehört hat, weiß jetzt, worum es geht. Aber wenn ihr das zum allerersten Mal hört, das bedeutet, dass ich heute Abend alle Fritzhörerinnen und Fritzhörer einlade, anzurufen, die uns, die mich, die Fritz jetzt gerade im Ausland hören. Also solltet ihr gerade irgendwo im Ausland, irgendwo außerhalb des Bundesgebietes sein, dann meldet euch mal unter 0049 für Deutschland. Klar, 331 70 97 110. Also 0049 331 70 97 110. Meldet euch und erzählt mal, wo ihr seid, warum ihr da seid, was ihr da macht. Macht ihr eine große Reise? Macht ihr ein Auslandsjahr? Macht ihr ein Auslandssemester? Macht ihr irgendwo Au-pair? Seid ihr ausgewandert? Arbeitet ihr? Also wir versuchen mit eurer Hilfe eine Reise um die Welt, versuchen in möglichst viele Fleckchen zu kommen, sei es nach Österreich, gar nicht weit weg, oder nach Dänemark oder von mir aus auch nach Südamerika, Australien, USA, wo ihr uns gerade hört, fühlt euch ganz herzlich eingeladen, heute Abend am Blue Moon teilzunehmen und anzurufen und mitzumachen. Wir rufen euch natürlich sofort zurück, soll euch nicht groß was kosten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir eure Nummer auch schicken an hendrik.schröder@fritz.de. hendrik.schröder@fritz.de wird selbstverständlich vertraulich behandelt, die Nummer, und meine Redakteurin Natascha heute Abend, die ruft euch dann zurück. Wo seid ihr gerade im Ausland und was macht ihr da? 0049 331 70 97 110 oder eure Rückrufnummer an hendrik.schröder@fritz.de. Bin gespannt, wo es uns heute hintreibt. Gleich geht's, glaube ich, erstmal nach Breslau. Und wo seid ihr? Ihr hört den Blue Moon auf Fritz, den Blue Moon global heute Abend. Das heißt, ich lade euch Fritzpiepen ein und Fritzpiepinnen, die jetzt gerade im Ausland, außerhalb der bundesdeutschen Grenzen zuhören, lade ich ein, anzurufen. In der Sendung bei mir, bei uns, bei Fritz, und mal zu erzählen, wo ihr gerade seid im Ausland und was ihr da macht. So einfach ist das. Also ihr könnt von mir aus kurz anrufen und nur mal kurz sagen, hier, bin gerade in Australien und so sieht's aus, und ansonsten habe ich nicht so viel Lust, stundenlang im Radio zu quatschen. Ihr könnt aber auch gerne ausführlich erzählen, warum ihr wo im Ausland seid, warum ihr dort gerade welchen Job macht oder welches Studium, wie es euch da gefällt. Nervt es? Macht ihr gerade ein Austauschjahr in Amiland und fühlt euch nicht wohl? Oder seid ihr gerade auf, was soll ich sagen, auf Weltreise und hört uns irgendwo in Nepal zufällig und sagt, es ist das Allerschönste, was ihr jemals erlebt habt? Irgendwo zwischen diesen Polen wird es sich vermutlich bewegen, was ihr da macht, ihr Lieben, die ihr uns gerade im Ausland hört. 0049 331 70 97 110 die Nummer, oder schickt mir eure Rückrufnummer an hendrik.schröder@fritz.de und dann meldet sich unsere Redakteurin. Michel aus Breslau macht den Anfang. Hallo Michel.
Schönen guten Abend.
22 Jahre alt und eigentlich aus?
Ja, ich bin wohnhaft in Brandenburg. Also ich bin eigentlich auch so mit Fritzhörer.
Und jetzt aktuell aber in Polen.
Richtig.
Erzähl, was machst du in Breslau und wie gefällt's dir da?
Ja, der Grund, warum ich hier bin, ist eigentlich, dass ich ein Auslandspraktikum mache seit August. Das wird aber diese Woche zu Ende gehen, aber ich werde Ende nächster Woche wieder zurückkehren und werde dann beginnen zu arbeiten und werde somit praktisch meinen Lebensmittelpunkt nach Polen, nach Breslau verlegen.
Hast du in irgendeiner Form polnische Wurzeln in deiner Familie und bist der Sprache mächtig oder hast du sie mittlerweile als Fremdsprache gelernt?
Also Wurzeln gibt es bei meinen, glaube bei meinen Großgroß, bei irgendwelchen Vorfahren von mir, habe auch einen polnischen Hinternamen, aber ich selber bin jetzt der Sprache nicht mächtig und habe es auch soweit bis auf die Grundkenntnisse nicht weiter geschafft, die Sprache zu lernen, weil schon, also ich bin zwar interessiert an Fremdsprachen, aber Polnisch ist dann doch schon eine Nummer zu viel momentan.
Und in was für einer Branche arbeitest du?
Ich arbeite praktisch jetzt für eine polnische Firma, die vertreibt ja praktisch Hausautomationssysteme, praktisch, also was man heutzutage als Smart Home kennt, wo man praktisch das ganze Haus mit steuern kann. Mhm. Und ich bin praktisch für die Firma zukünftig derjenige, der praktisch das den Kundenservice für Deutschland leitet. Also weil ich derjenige bin, der das praktisch eingeführt hat durch mein Praktikum, und ja, bin dann dafür verantwortlich.
Ah ja, und das wird aber aus Breslau koordiniert und gemacht.
Das wird kommt aus Breslau und wird aus Breslau, von Breslau aus koordiniert, genau.
Das heißt aber, diese Firma arbeitet auch in Deutschland, hat auch Subunternehmer, die das dann in Deutschland ausführen?
Oder? Nein. Das ist ein rein polnisches Unternehmen. Die haben noch in einem anderen Ort hier in Polen einen Produktionsort. Aber ansonsten ist es rein polnisch. Das war auch in anderen Ländern soweit vertreten. Gibt es halt Partner, die die Produkte vertreiben. Aber ich werde praktisch für Deutschland derjenige sein, der praktisch nach Vertriebspartnern sucht und der auch ja praktisch für den ganzen Kundenservice verantwortlich ist.
Und, genau. Und dieser Job resultiert jetzt aber aus deinem Praktikum. Also das ist jetzt dieselbe Firma.
Richtig, genau. Das ja. Ich bleib bei der Firma, habe mir praktisch den Job im Prinzip selber geschaffen, wie mein Boss zu mir gesagt hat. Und ja, ist für mich eine reizvolle Aufgabe und deswegen werde ich auch hier bleiben.
Hattest du denn dieses Auslandspraktikum bei dieser Firma in Breslau angefangen, weil dich die Branche interessierte oder weil du Breslau mochtest oder war dir egal, Hauptsache irgendwo weg? Wie bist du überhaupt dann nach Polen gekommen?
Ja, der Grund, warum ich eigentlich, also generell hatte ich vor einem guten Jahr begonnen, mein Auslandspraktikum zu planen, wollte nicht nach Polen, wollte ursprünglich nach Spanien oder Frankreich. Es hatte sich aber nicht ergeben und meine Entsenderorganisation aus Berlin hatte dann gesagt, ja, wir haben da noch andere Auswahlmöglichkeiten und ich habe dann Breslau ausgewählt, weil ich eigentlich mal das ganz interessant fand, weil ich war noch nie wirklich in Polen und man, sagen wir gerade als Brandenburger und Berliner, haben wir dann doch schon mehr Vorurteile gegenüber Polen und ich wollte es eigentlich mal einfach sehen, wie es wirklich ist, was man so erlebt als Deutscher in Polen und wie die Polen so sind und alles und deswegen hatte ich mich dann für Polen entschieden. Und na, das Praktikum selber bei der Firma wurde dann über die Organisation hier vor Ort praktisch so erteilt und ja, das war eigentlich, also im Prinzip ist es ein reiner Glücksfall, dass es sich alles so ergeben hat, aber ja, ich nehme es so an.
Beim deutsch-polnischen Verhältnis habe ich manchmal ganz subjektiv das Gefühl, dass man sich ja räumlich ganz schön nah ist und teilweise auch historisch sich immer wieder sehr nah war auf die eine oder andere Weise und heute aber ganz schön wenig miteinander zu tun hat oder täuscht mich das?
Also klar, also, gerade geschichtlich ist es ja mit Breslau auch schon mal so eine Sache, war ja mal eine deutsche Stadt, das haut also hier besonders hin und ja, es ist recht unterschiedlich. Also ich habe mittlerweile so das Gefühl, Polen, die haben so, also es gibt nur zwei Arten von Polen, wie sie über Deutschland denken oder über Deutsche.
Okay, und zwar ich hoffe mehr.
Also im Prinzip kann man sagen, die lieben die Deutschen oder die hassen die Deutschen. Wobei das mit den Hassen besonders auf die ältere Generation, die praktisch noch mehr oder weniger mit den Folgen vom Zweiten Weltkrieg zu leben hatte, also das sind praktisch diejenigen, die so denken und die jüngere Generation ist natürlich offener, also so wie, denke ich mal, überall die jüngere Generation auf der Welt, wie es so ist, also die sind natürlich weltoffen und viele lernen auch hier Deutsch, von daher ist es im Prinzip kein Problem.
Und was waren so deine Erlebnisse und deine Erkenntnisse? Du warst auch neugierig, wie es sein könnte als Deutscher in Polen, wie du dich ausgedrückt hast, die Polen so drauf sind und so. Was sind deine Eindrücke?
Also generell, für mich persönlich ist es so, dass ich überwiegend Positives erlebt habe. Es gab auch gerade in letzter Zeit, praktisch am letzten Wochenende, auch Negatives, wo zum Beispiel mein Nachbar, der, sag ich mal, nicht alle Tassen im Schrank hat, der mir irgendeinen Scheiß vorwirft, der mir dann auf Englisch denn doch zugegeigt hat, dass ich mich, also wortwörtlich fuck off and go back to your own country. Also es kann auch sehr krass sein, aber das ist wirklich eher die Ausnahme und auch meine Arbeitskollegen meinten, das sind Leute, die noch gedanklich in den 80ern leben.
Okay, also damit muss man rechnen. Oder das kann man vernachlässigen, vielmehr so gesagt.
Ja, also klar, es passiert. Also man wird vielleicht so, gerade wenn man sagt, man ist Deutscher, man wird von den Eltern dann doch mal ein bisschen kritisch beäugt, aber im Prinzip ist es gerade, man kann es schon vernachlässigen. Das ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt so derbe Gedanken mache, dass ich denke, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt aus Polen raus oder so. Hm. Von daher, da mache ich mir jetzt nicht großartig den Kopf. Solange er mich nicht körperlich angeht, werde ich da jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken.
Und wie lebst du da so?
Ja, jetzt momentan wohne ich in einer WG praktisch mit meinen türkischen und portugiesischen Mitbewohnern, die gerade auch zuhören. Hello, Nisan and Luis. wohne jetzt eigentlich noch also diese Woche in dieser WG, weil jetzt ja dann noch so lange das Praktikum geht. Aber ab nächster Woche habe ich dann meine Wohnung, oder die ich mir teile mit einer Polin.
Mhm. Und das geht gut so? Oder gibt es da irgendeine kulturellen Diskussionsbedarf?
Nee, das ist eigentlich eher auch mit einer der Gründe, warum ich das mache, weil man eigentlich auch verschiedene Kulturen kennenlernt. Also nicht nur die polnische, sondern auch halt, ja, also zum Beispiel anhand meiner Mitbewohner habe ich jetzt Portugiesisch, Türkisch kennengelernt oder Italienisch hatte ich hier auch. Franzosen sind hier, die hier alle im Praktikum machen. Also man lernt verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern kennen. Das ist eigentlich gerade das Reizvolle daran. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, immer, wenn sich die Möglichkeit ergibt, gerade zum Beispiel, wie auch für mich schon mal zuvor in der Ausbildung, immer ein Auslandspraktikum annehmen und machen. Weil das ist einfach eine Erfahrung, die, ja, da reicht man. Egal wie lang es ist. Ob es nur 4 Wochen ist oder ein halbes Jahr, so ja. Für mich. Also,
und vielleicht auch gar nicht,
Sache, die man auf jeden Fall machen muss.
Vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob das, also im besten Fall wird es natürlich super, aber selbst wenn es nicht super wird, sind es wahrscheinlich trotzdem Erfahrungen, die einen reicher machen, die Lebenswelt sind.
Auf jeden Fall. Also klar, meistens alle bemühen sich natürlich, dass es positiv ist, aber im Prinzip lernt man natürlich, bemerkt man auch irgendwelche negativen Dinge, die einem ja wirklich negativ aufstoßen. Und aber da wird man auch schlauer draus, da lernt man draus und ist halt auch so der Grund, warum ich das mache. Das ist echt, sowas würde ich im Prinzip in Deutschland in der Form natürlich nicht kennenlernen. Natürlich andere Erfahrungen sammeln, aber so in einem anderen Land, wo man sich total umstellen muss, oder nicht total, aber auch umstellen muss natürlich, da lernt man halt draus. Das ist halt das Interessante daran.
Ich persönlich frage mich ja, zumindest solange ich zu Hause bin, immer ja so typisch deutsch und deutsch sein, was soll das eigentlich sein? Ne? Wodurch zeichnet sich das eigentlich aus? Wie ist das bei dir jetzt, wo du schon eine Weile im Ausland bist? Merkst du jetzt das und wie deutsch du bist oder ist das auch egal?
Ja, also letztens wurde ich erst darauf angesprochen, dass ich doch ziemlich pünktlich bin. Das ist also, denke ich mal, so eine Sache, die sehr deutsch ist und die auch gerade Ausländer praktisch von uns erwarten, typisch deutsch, pünktlich sein. Ja, ansonsten, wo unterscheidet sich das? Ich sag mal zum Beispiel im Vergleich zu Italienern, halt Pünktlichkeit, wie gerade schon angedeutet, man muss das immer vergleichen zu den anderen Nationen. Da gibt es immer schon teilweise Unterschiede, wie man Sachen angeht. Man merkt schon, dass ich Deutscher bin. Vielleicht, also die anderen merken, dass ich deutsch bin, aber ich merke genauso auch, dass zum Beispiel mein ehemaliger Mitbewohner auch ein Italiener ist, ein typischer Italiener. Mhm. Also es gibt überall diese Vorurteile irgendwo, aber manche stimmen halt auch und die erkennt man dann auch immer wieder.
Okay, in dem Fall dann vielleicht eher Klischees als Vorurteile, ne? Also das ist ja.
Ja, genau. Mhm. Aber manche stimmen halt wirklich. Das ist halt dann doch manchmal überraschend. Ja.
Okay. Also Michel, du rast jetzt quasi nächste Woche in die Festanstellung dieses von dir selbst geschaffenen Jobs, die Kundenbetreuung der deutschen Kunden zu übernehmen aus Breslau in Polen mit deinen 22 Jahren. Nicht schlecht, mein Lieber. Ist das denn auch anständig bezahlt eigentlich, darf ich mal fragen?
Das ist für polnische Verhältnisse ist das ziemlich vernünftig. Das ist, also da kann ich gut von leben. In Deutschland wäre das jetzt nicht gerade ein Traumgehalt, aber man muss natürlich auch bedenken, dass das hier andere Lebenskosten sind. Also egal ob Wohnung oder Lebensmittel oder irgendwas, das ist natürlich alles schon insgesamt dann doch billiger. Und von daher kann man dann doch sehr gut davon leben, was ich denn verdienen werde. Also ich werde jetzt hier nicht für einen Hungerlohn arbeiten, das hätte ich dann natürlich nicht gemacht, aber ich habe mit vielen Polen auch drüber gesprochen und die haben gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Gehalt, von dem man hier gerade als Alleinstehender dann doch ziemlich gut von leben kann.
Und wenn man das hört, auch nachvollziehbar und verständlich, dass es doch viele Polen auch für welche Arbeiten auch immer nach Deutschland und in den weiteren EU-Raum zieht. Ne? Also wenn du sagst, es ist schon spürbar, dass die Lebenshaltungskosten günstiger sind, dann bringt das ja auch richtig was rein, wenn man dann so zu so einem deutschen Tarif arbeitet für eine Weile.
Natürlich, sagen wir gerade zum Anfang meines Praktikums habe ich ja noch von meinem Ersparten gelebt, praktisch mit deutschem Gehalt und ja. Also man kann ja fast schon sagen, davon lebt man denn hier, nicht wie ein König, aber dann doch schon, ein bisschen gehoben. Man kann dann halt mal dann doch mehr ausgeben, wenn man draußen unterwegs ist. Und ja, also es ist doch schon ein Unterschied natürlich. Aber man nähert sich an irgendwo auch. Das merkt man dann doch. Also manche Sachen sind dann doch schon, relativ gleich teilweise.
Interessant zu hören, Michel. Ich danke dir.
Ja, kein Problem. Und schönen Abend noch.
Alles Gute für den neuen Job.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Blue Moon Global heißt es heute Abend auf Fritz bis Mitternacht. Das bedeutet, dass ich alle von euch einlade, die gerade im Ausland sind, anzurufen. So einfach ist das eigentlich. Punkt. Ihr seid gerade irgendwo im Ausland und macht was auch immer. ruft an, erzählt es mir, lasst euch ein bisschen von mir ausfragen, wie es euch da gefällt und wie es euch da hingetrieben hat und wie ihr die Leute findet und ob ihr noch länger da bleibt und so. Und wir versuchen also im Blue Moon Global so einen kleinen Audiotrip rund um die Welt mit eurer Hilfe allen Zuhörenden so das ermöglichen, so hier und da mal kurz einen Fuß in dieses oder jenes Land zu setzen. Also traut euch, meldet euch, wenn ihr uns jetzt gerade irgendwo im Ausland hört, wählt die 0049 331 70 97 110. Wir rufen euch zurück oder schreibt mir eine Mail mit eurer Nummer an hendrik.schröder@fritz.de, so wie Oskar das gemacht hat, der gerade in Israel ist. Hallo Oskar.
Hallo.
Wo bist du in Israel?
Ich bin gerade in Kfar Saba. Das ist ein bisschen nördlich von Tel Aviv, so 20 Kilometer. Und ist eine Stadt wie Potsdam, ein bisschen kleiner, 80.000 Einwohner ungefähr.
Wie heißt die Stadt?
Kfar Saba.
Kfar Saba, warum?
Also,
ja.
Ja, frag mal.
Warum bist du da?
Ich habe mir nach der Schule überlegt, dass ich gerne ins Ausland möchte, um ein bisschen neue Erfahrungen zu sammeln und ja, vielleicht noch eine neue Sprache zu lernen und was einen noch alles so ins Ausland zieht. Also auch, weil ich irgendwie nicht so ganz weiß, was ich studieren will oder ob ich studieren will. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich einen Freiwilligendienst oder Work and Travel mache und fand soziale Arbeit irgendwie erhebender und ja, schöner so. Also da habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie vielleicht jemandem helfen kann. Und deswegen bin ich jetzt nach Israel gegangen und arbeite hier mit geistig Behinderten zusammen.
Ah, sag mal, ist das, wo du bist, Kfar Saba, noch nördlich von Netanya oder zwischen Tel Aviv und Netanya?
Nee, es ist gar nicht weit von Tel Aviv. Also es ist eigentlich, Speckgürtel so. Und das ist ziemlich dicht. Also mit dem Zug brauche ich ich komme eigentlich aus Potsdam, deswegen ist da der Vergleich irgendwie naheliegend. Ich brauche ungefähr auch 40 Minuten mit der Bahn bis ins Stadtzentrum oder 35 sowas. Mhm. Also es ist ziemlich dicht.
Das heißt aber, dass diese Einrichtung für die geistig Behinderten dort ist, eben am Stadtrand von Tel Aviv. Und deswegen wohnst du auch da?
Genau, ich wohne, es ist in Kfar Saba direkt ist die Einrichtung und ich wohne auch auf dem Grundstück mit meiner Mitfreiwilligen in einem eigenen Haus sozusagen. Und ja, genau, und da ist auch die Einrichtung mit 140 Menschen mit Behinderung.
Warum brauchen die in Israel 19-jährige Abiturienten, die nicht genau wissen, was sie studieren wollen, um sich um geistig Behinderte zu kümmern?
Also sie brauchen in Israel generell sehr viele Freiwillige und Israel ist auch eines der meist geforderten Länder oder meist besuchten Länder von deutschen Freiwilligen. Also jetzt gerade Donnerstag war so eine Konferenz, wo alle deutschen Freiwilligen anwesend waren. Das waren so 700. Also was ja schon für so ein Land wie Israel ziemlich klein ist, wirklich sehr viel ist. Und in Israel läuft sehr viel über Freiwilligenarbeit. Also in ganz vielen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Behindertenheimen und so weiter wird ganz viel über Freiwilligenarbeit gemacht, weil das sonst gar nicht organisiert werden könnte vom Arbeitsaufwand her.
Mit Freiwilligen aus dem Ausland oder auch mit freiwilligen Israelis?
Sowohl als auch, aber vor allem, also auch mehr, ja, beides. Also sind halt, ich glaube, am Donnerstag haben sie gesagt, dass gerade 1200 Freiwillige in Israel sind, also nicht nur aus Deutschland, sondern generell. Allerdings nur ausländische Freiwillige. Dazu kommen dann noch israelische Freiwillige. Das sind entweder Leute, die das im Rahmen ihres Militärdienstes machen oder vor ihrem Militärdienst einschieben.
Na, ich glaube, Israel ist klar aufgrund der deutschen Geschichte und der Verbindung zwischen Deutschland und Israel für viele Deutsche interessant, ne? Also ich finde, man trifft ja schon relativ viele deutsche Traveler, Freiwillige, ja. Studenten in Israel.
Ja, definitiv. Also ja, man trifft ständig Deutsche am laufenden Band. Also ich bin auch sehr viel in Tel Aviv, weil es sich ja anbietet. Ich habe auch, also gerade hier bei mir, habe ich sehr entspannte Arbeitszeiten und habe viel Zeit auch in Tel Aviv zu verbringen. Und ja, man läuft ständig irgendwie deutschen Studenten, Freiwilligen, Urlaubern, Auszeitnehmern und so weiter über den Weg. Das ist recht häufig.
Wo gehst du so hin in Tel Aviv? Wie gehst du da aus?
Im Normalfall unter der Woche bin ich jetzt gehe ich nicht so viel aus. Ich tanze Gaga in Tel Aviv. Das ist so ein das ist eine Art Ausdruckstanz im Prinzip, die hier in Israel in Tel Aviv entstanden ist.
Wie heißt der?
Und das Tanz der Tanzstil oder die Tanzart heißt Gaga.
Gaga. Ah ja, okay.
Mhm. Ja. Aber es ist, also es ist kein Tanzen im herkömmlichen Sinne. Man kann es vielleicht so ein bisschen mit sowas wie Kontaktimprovisation nur ohne Kontakte oder so vergleichen.
Könnte man auch sagen, ganz, ganz befreit, beknackt rumspacken?
Ja, könnte man auch sagen, genau. Mhm. Also ich glaube, für Außenstehende wirkt es auch so. Mal wenn man nicht hört, was quasi dazu gesagt wird, man hat sozusagen immer einen Lehrer dabei oder einen Leiter der Stunde. Und es ist sozusagen Sinnes- oder Empfindungsimprovisation. So, man kriegt Bilder oder man hat Bilder vor Augen, mit denen man sich bewegt. Und wie man sich dazu bewegt, das ist ein Stück weit frei. Und man hampelt dabei rum, könnte man ganz unfachgemäß sagen.
Das guck ich nach. Das findet man auf YouTube und so. Ne? Das wurde in Israel erfunden, ja? Hab ich noch nie von gehört.
Ja, von Ohad Naharim. Das ist so der berühmteste israelische Tänzer und Choreograf.
Wann denn?
Choreograf. Wann davon? Das ist nicht so lange her. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, so vor vielleicht 10 Jahren oder sowas.
Ah, okay.
Und der Ohad Naharim ist, der ist Leiter der Bat Sheva Dance Company. Die ist, das ist auch eine weltberühmte Tanzkompanie. Und Gaga wurde sozusagen als Übungsmethode entwickelt. Das ist das, was ich meinte, damit es nicht so ein richtig herkömmlicher Tanz ist. Man tanzt nicht Gaga so richtig, um eine Performance am Ende zu machen. Was auch manchmal das ist, was mich so ein bisschen stört, dass man nicht kontinuierlich auf ein Ziel zuarbeitet, sondern dass eigentlich jede Gaga-Stunde in sich geschlossen ist. Es ist nämlich vielmehr eigentlich eine Übungsvariante. Mhm. Beziehungsweise eine Bewegungsart. Einfach quasi eine Philosophie, wie und mit welchem Ansatz man sich bewegt und wie man seinen Körper kennenlernt und wie man die neuen Bewegungen findet.
Und das heißt also, wenn du ausgehst in Tel Aviv, dann eher, um dich mit diesen Leuten zu treffen, Gaga zu tanzen, in den Zusammenhängen weniger jetzt zum nächtelangen Feiern und durch Bars ziehen oder so, weil Tel Aviv ja auch so einen Wahnsinnsruf hat, dafür, dass man da nicht wie in Berlin, aber schon ähnlich wie in Berlin die Nacht zum Tag machen kann. Allerdings muss man ein bisschen mehr Kleingeld mitbringen als in Berlin, ne?
Ja, also doch, ich mache auch die Nacht hier zum Tag, aber unter der Woche halt nicht, weil ich muss ja morgens ab 7 arbeiten. Ja, am Wochenende regelmäßig eigentlich. Also die Clubs in Tel Aviv sind ziemlich, ziemlich gut. Man kommt dort normalerweise in meinem Alter nicht so richtig rein. Die meisten sind alle ab 21, teilweise ab 25.
Ah, okay.
Aber es ist halt auch so, dass sie irgendwie deutsche blonde Leute meistens reinlassen, so einfach weil das exotisch hier ist und weil sie die, keine Ahnung, also empfinden sie meistens nett, ich weiß es nicht, oder woran es liegt, aber wir sind bis jetzt immer reingekommen, so fast immer. Und man muss ein bisschen mehr Kleingeld locker machen, aber das muss man eh für alles hier eigentlich. Also Israel ist einfach teurer als Deutschland, vor allem teurer als Berlin. Aber die Clubs sind auch wirklich richtig geil, so kann man nicht sagen.
Ich finde, man fragt sich echt ein bisschen, also du hörst ja schon raus, dass ich schon auch eine gewisse Verbindung zu diesem Land habe und auch schon da war und so. Aber ich finde, man fragt sich immer, wie machen das die Leute, vor allen Dingen in Tel Aviv, auch in Jerusalem, die verdienen ja auch nicht so viel. In Israel sind die Löhne nicht so hoch und trotzdem sind die Mieten teurer als hier. Das Essen ist teurer, die Vergnügungen sind teurer und so. Also das Land hat schon auch, man hat da immer nicht so einen Blick drauf, weil natürlich der Nahostkonflikt so immer alle Nachrichten dominiert rund um Israel, aber das Land hat schon auch große Probleme dieser Art, ne? Also so war zumindest meine Wahrnehmung manchmal.
Ja, das ist, es ist halt so, wie es irgendwie meinem Empfinden nach häufig ist, wenn das Geld für irgendwas ausgegeben werden soll oder gebraucht wird, dann ist es irgendwie da, so. Ist keine Ahnung. Also es ist auch bei mir jetzt so, ich habe hier eigentlich, also Freiwillige sind jetzt nicht besonders gut bezahlt und
an sich ist ein Wesen der Freiwilligkeit, würde ich sagen.
Ja, klar, aber also es ist einfach, man muss ja trotzdem leben so oder man möchte leben und möchte sich das Land angucken, auch während man hier ist und vielleicht auch mal in Tel Aviv feiern gehen. Und es ist schon so, dass auch ich halt immer ziemlich aufs Geld achte und gucken muss ein bisschen, so was kann ich mir leisten und was nicht. Aber am Ende reicht es irgendwie doch immer. Und es ist aber auch so, dass vor gar nicht langer Zeit, also ich glaube vor 1 oder 2 Monaten war das, da ging so ein Aufschrei durch die israelische Bevölkerung, weil irgendein Israeli in Berlin hat wohl ein Bild in die sozialen Netzwerke gestellt, wo ein Joghurt, den es auch hier, also exakt gleich gibt in den Supermärkten, irgendwie, was war es, 50 Cent gekostet hat oder so. Und hier kostet der 4 Schekel, was ungefähr ein Euro ist oder sowas. Irgendwie so, ich habe die Nachricht selber gar nicht gesehen. Aber ich wurde von allen Israelis darauf angesprochen und da ist hier auch wieder eine ziemliche Debatte losgebrochen über einfach über das allgemeine Preisniveau und dass Lebensmittel zu teuer sind, dass eigentlich, naja, fast alles einfach ziemlich teuer ist und die Leute hier da schon dran knabbern. So, ja. Ist nicht so, wie sich das der Israeli vorstellt im Allgemeinen.
Ja. Gerade Berlin ist für viele jüngere Israelis echt ein totaler Spot, ne, um hinzugehen. Also man trifft wahnsinnig viele hier in der Stadt und ich finde auch in Israel so bei Leuten unter 30, die so ein bisschen Musik interessiert sind oder kulturell interessiert oder ein bisschen Alternative oder so, die sagen alle Berlin. So, da denkt irgendwie jeder drüber nach, jeder kennt 5 Leute, die schon da sind und oder war auch schon mal da oder so. Weil das, selbst wenn es uns so vorkommt, dass Berlin immer teurer wird, aus israelischer Sicht das immer noch ziemlich günstig ist. Oskar, ich wollte dich noch fragen, hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie du als Deutscher, wenn auch Generationen nach dem Krieg und nach den Gräueltaten der Nazis und so, hast du darüber nachgedacht, wie du als Deutscher wohl in Israel so aufgenommen wirst oder wie du dich zu verhalten hast oder so? Oder warst du und bist du da entspannt?
Ja, also ich bin da entspannt, keine Frage, aber das ist allgegenwärtig, das Thema. Also ich wurde bisher hier, also vorher habe ich mir darüber Gedanken gemacht, das wurde auch, man hat ja so Vorbereitungsseminare bei eigentlich allen Organisationen, die so Freiwilligendienste anbieten. Da wurde natürlich auch irgendwie darüber geredet und darauf vorbereitet, aber gerade unter den Freiwilligen, also wir sind irgendwie alle hier relativ Politik und Geschichte interessiert und unterhalten uns auch unter den Freiwilligen ganz viel über solche Sachen. Und uns allen ist tatsächlich noch niemand begegnet, der uns wegen unserer Herkunft her irgendwie blöd angemacht hätte oder so. Wir haben, Freunde von mir haben neulich eine Holocaust-Überlebende auf der Straße getroffen, die sie einfach angesprochen hat, weil sie Deutsch gehört hat. Und ja, die haben mit der dann eine Weile geredet und sie meinte wohl, dass sie lange Zeit irgendwie Schwierigkeiten gehabt hätte, wenn sie Deutsch gehört hätte, also emotionale Schwierigkeiten. Und ich war wohl auch sehr emotional. Ich war eben selber nicht dabei, weil ich gerade an der Bushaltestelle die Rucksäcke bewacht habe. Aber die meinte auch, dass sie ganz froh ist, dass die junge Generation herkommt und ein Interesse zeigt. Und also es ist ja nicht... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht hier, um was wieder gut zu machen, weil ich glaube, das ist nicht möglich und das ist auch, also steht einfach nicht in der Macht eines Freiwilligen.
Ich glaube auch, dass das, wenn man jetzt die Israelis deiner Generation nimmt, dass die das auch nicht mehr interessiert, dass du jetzt irgendwas gut machst, oder?
Die meiner Generation überhaupt nicht. Also die machen die härtesten Nazi-Witze, die ich je gehört habe. Das ist ganz krass. Da musste ich am Anfang erstmal irgendwie mit umgehen lernen. Das erwartet man nicht so, aber gerade die junge Generation ist, also ich weiß nicht, die ist da ziemlich weit von entfernt. So. Die haben auch, die meisten sehen das sehr distanziert, meiner Meinung nach fast schon zu distanziert manche, weil ich finde, dass das gab es ja jetzt auch zum 70. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung wieder viele Medienberichte drüber. Ich finde, dass das kein Thema ist, was irgendwie so richtig abgeschlossen wird, sondern ich finde, das ist einfach was so mit uns läuft und was halt zu uns gehört und womit man sich irgendwie beschäftigen sollte und muss, meiner Meinung nach. Ich finde, dass gerade die junge Generation in Israel, wie ich das hier, also so ein bisschen jünger als ich, vielleicht so 16, 17, habe ich hier ein paar Jungs kennengelernt. Ich finde, dass die da deutlich zu wenig drüber wissen, so. Was ich an der Unreflektiertheit, mit der sie darüber geredet haben, festgestellt habe, so. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt verallgemeinern kann, weil ich kenne ja nicht so die Durchschnittsbildung der israelischen Jugendlichen in die Richtung. Das sind jetzt so ein paar, die ich kennengelernt habe hier, die halt bei mir um die Ecke wohnen irgendwie. Aber also in der jungen Generation ist zumindest nicht mehr dieses Schuldding da in dem Sinne. Und aber auch in der älteren Generation habe ich schon viele getroffen, die sagen so, ja, ihre Eltern oder ihr Vater ist in Deutschland aufgewachsen und sie sind dann ausgewandert. Und dann kommt häufig sowas wie 35 oder so. 1935 und dann weiß man im Prinzip meistens auch schon, was der Grund so war. Mhm. Aber ich habe bei keiner dieser Begegnungen wurde ich feindselig angegangen oder aggressiv oder so, sondern das war alles sehr, also wirklich freundlich und irgendwie total nette Gespräche.
Findest du es schwer, mit Israelis, da wo du bist, auch über aktuelle Politik in Israel zu diskutieren?
Also, ja, sehr.
Weil ich vermute mal, dass, ich meine, du bist in Israel und du setzt dich mit Geschichte auseinander und also du bist jetzt niemand, der irgendwie daran zweifelt, ob Israel da seine Berechtigung hat oder nicht, so vermute ich. Aber, so wie du sagst, als politisch denkender Mensch bleibt einem ja auch nicht verborgen, dass die aktuelle israelische Politik teilweise ziemlich grausam und schäbig ist. Oder würdest du dem so zustimmen?
Ja, würde ich. Aber man muss, also es ist total schwer, mit Israelis darüber zu reden, weil man weiß einfach nie, in was für eine Ecke die Menschen gehören, mit denen man da redet. Also ich es ist immer so eine Gratwanderung. Manchmal trifft man halt, also vor allem in den Künstlerkreisen, in denen ich da beim Tanzen viel verkehre und in der Clubszene, in der Goa-Szene sind das ja auch die meisten irgendwie alternativ gesinnte Leute. Da findet man in der Regel Zustimmung für auch Kritik am Staat Israel und an der Politik. Aber gerade so im alltäglichen Leben ist es ganz schwierig, darüber, also da das richtige Maß zu finden. Und oder es ist halt schnell, also bei mir geht es schnell so, dass ich merke so, okay, da muss ich jetzt vorsichtig sein, wenn wir jetzt über Politik reden, weil die Leute halt recht national gesinnt sind. Das ist einfach halt auch beim Großteil der Bevölkerung so. Und es ist eben, das Problem ist, dass dieser Konflikt, der hier zwischen Palästina und Israel, es gibt ja noch ein paar andere mit den Nachbarländern, aber jetzt mal ganz...
Und auch innerisraelische auch noch.
Ja, innerisraelische Konflikte gibt es auch, also da gibt es oder gab es ja auch Diskriminierung gegenüber der äthiopischen Juden, was jetzt allerdings nach und nach besser gehandelt wird, so, aber auch da sieht man auch vor allem in den Arbeiten, die arabische Israelis und äthiopische Israelis machen und dann die aschkenasische Juden machen, zum Beispiel, da sieht man einfach Unterschiede so. Also alle Putzfrauen bei mir auf Arbeit sind Araberinnen. Das ist schon, da gibt es auch viele Sachen, wo man dran arbeiten kann, aber das größte Konfliktpotenzial auch im alltäglichen Leben bietet eben schon der palästinensisch-israelische Konflikt. Und das Ding ist, das ist komplett, also von außen ist, ich habe das nicht verstanden, bevor ich jetzt hier nach Israel gekommen bin, von außen wird dieser Konflikt mehr oder weniger rational zu beurteilen. Aber wenn man hier ist, merkt man, dass er das überhaupt nicht ist. So, das ist einfach, da fehlt jegliche Objektivität. Der Konflikt ist auf beiden Seiten komplett emotional verwurzelt und von ganz vielen negativen Erfahrungen auf beiden Seiten geprägt. Es ist irgendwie eigentlich auch auf beiden Seiten ein kompletter Vertrauensverlust irgendwie in den Jahren des Konflikts entstanden, in die jeweils andere Seite.
Man hat auch das Gefühl, dass alle Beteiligten mittlerweile so traumatisiert sind, dass es schwerfällt, noch klar zu denken.
Ja, absolut so. Also das ist, man redet mit den Leuten und man weiß so, worüber der Konflikt geht. Und ich war auch jetzt schon ein paar Mal in der Westbank und ich habe auch mit Arabern geredet, also mit Palästinensern geredet. Und ich habe viel mit Israelis natürlich geredet und mit Juden und Arabern auch israelischer Seite. Und man kann den Leuten nicht so richtig was entgegenhalten. So, weil auf beiden Seiten hört man einfach extrem krasse Geschichten. So, auf palästinensischer Seite erzählt einem, also kann fast jeder einmal erzählen, irgendwie von welchem Bekannten der Bruder irgendwie von der IDF zusammengeschlagen wurde oder eine Tränengasvergiftung oder was weiß ich oder manchmal auch Tote oder wie ihnen wieder das Wasser abgerät wurde, ihrer Meinung nach völlig grundlos. Und lauter Sachen, die wirklich schlimm sind. Auf der anderen Seite können einem die meisten israelischen Juden vor allem, also jüdischen Israelis, können einem irgendwie Geschichten erzählen, wer ihrer Bekannten, von Palästinensern irgendwie überfallen wurde, an irgendwelche Gräueltaten verwickelt war, Also hier ein Kumpel von mir, ein Israeli, von dem die Freundin, hat er mir neulich erzählt, war sehr gut mit einem von den drei israelischen Jugendlichen befreundet, die entführt wurden im Sommer. Mhm. Und sowas hört man halt ständig und alle Leute erzählen einem, dass es nie eine Lösung für den Palästina-Israel-Konflikt geben wird. Das heißt, als so Außenstehender, oder für mich als Außenstehender, sehr frustrierend ist eigentlich.
Trotzdem super, dass du Lust hast, in so ein Land zu gehen und da eine Weile zu leben und da Freiwilligendienst zu machen und dich ja dadurch dann auch damit zu konfrontieren, was da passiert und irgendwie eine Haltung dazu entwickeln, Leute kennenzulernen und so. Oskar, ich habe jetzt schon 10 Minuten überzogen. Eigentlich wären wir längst in den Nachrichten oder schon wieder raus, weil ich es so spannend fand, was du zu erzählen hast. Ich danke dir.
Ja, danke auch dir fürs Gespräch. Einen schönen Abend noch.
Wer das auch machen möchte, was du machst, was muss der machen?
Also ich kann nur empfehlen, IFGD zu kontaktieren. Das ist die Organisation, mit der ich das mache.
Wie heißt es?
IJGD.
IJ?
IJGD, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste. Das ist eine Organisation, die nicht kirchlich ist und irgendwie sehr meinungsoffen für alle Richtungen. Und für mich, also ich hatte das Gefühl, ich hatte mich vorher noch beim IKEA beworben, das lief alles nicht so gut mit denen und das ist einfach eine sehr familiäre Organisation, die super Arbeit macht, eine tolle Betreuung hat und sich wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut um die Freiwilligen kümmert und ich kann das auch von allen anderen Freiwilligen, weiß ich, dass sie das so bestätigen würden, glaube ich. Ja, also es gibt aber ganz viele Organisationen, es gibt noch Aktionen Sühnezeichen, das DRK bietet auch Ausland-Freiwilligendienste an, wir sind mit ganz vielen DRK-Freiwilligen auch hier im Krasaba. Also da gibt es viele Optionen, aber IJGD kann ich nur empfehlen, die sind toll.
Okay, Toda, Oskar, bis dann.
Danke schön.
Ciao. Oskar. Ruft aus Israel an. Wenn ihr auch gerade irgendwo im Ausland seid, so wie Jan und Phil, die uns aus Österreich anrufen, nach den Nachrichten kommen Jan und Phil dran. Wenn ihr uns auch gerade irgendwo im Ausland hört, dann meldet euch doch mal unter 0049 331 70 97 110 oder schreibt mir eure Rückrufnummer per Mail an hendrik.schröder@fritz.de. Wird vertraulich behandelt, sind wir auch zu verpflichtet und so, könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann melden wir uns bei euch und sind neugierig und wollen hören, was macht ihr da im Ausland und wo seid ihr und wie ist das? Da.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, hallo. Wir reden heute über die Welt und zwar mit euch, die ihr in der Welt seid. Blue Moon Global heißt es noch bis Mitternacht und das bedeutet, dass wir eine kleine Weltreise, ist jetzt sehr ambitioniert so, aber man kann ja mal groß anfangen, eine kleine Weltreise versuchen mit eurer Hilfe, weil wir wissen aus vorherigen Sendungen und auch aus Mails, die wir kriegen und so, dass einige von euch halt diesen kleinen, feinen Brandenburg-Berliner Sender mitnehmen, wenn sie ins Ausland gehen, um sich so ein kleines bisschen Heimat, zum Beispiel in Form des Blue Moon mit ins Ausland zu nehmen. Und solltet ihr zu denen gehören und ihr hört jetzt gerade meine Stimme im Ausland, irgendwo, egal, irgendwo im Ausland, dann lade ich euch ein und fordere euch auf, anzurufen unter 0049 331 70 97 110 oder mir eure Rückrufnummer zu schicken an hendrik.schröder@fritz.de, wird nur für diesen Zweck verwendet, die Nummer, und vertraulich behandelt, und mir zu erzählen, wo ihr seid und was ihr macht. 0049 331 70 97 110. Blue Moon Global. Wo seid ihr? Gerade im Ausland. Jan und Phil sind in Österreich. Hallo Jan und Phil.
Grüß Gott.
Wie wollen wir dieses Gespräch führen? Ihr redet immer gleichzeitig und sprecht euch vorher ab, was ihr sagt oder nacheinander?
Das ist alles geplant. Nee, wir machen nacheinander, je nachdem, was anliegt.
Wo seid ihr denn in Österreich?
In Berlin, um mal das Niveau ein bisschen vom Israel-Konflikt herunterzunehmen.
In wo?
In Sölden,
ah, ja.
Südtirol.
Ah ja, in Sölden, genau, Südtirol, ja. Ein bekanntes Skigebiet, oder? Kann man das so sagen?
Ja, sehr bekannt. Also gerade für Party und Après-Ski und so ein Zeug ist es das Mekka des Skifahrens.
Okay, das heißt also, da ist jeden Abend richtig Halligalli-Drecksau-Party, so mit den beknacktesten Hits und alle besoffen und so?
Ja, dachte man, aber momentan ist es eigentlich relativ enttäuschend. Also es ist schon ein bisschen strange, wenn dann so 30-Jährige besoffen am Boden liegen. Also aus 19-jähriger Sicht und keine Ahnung, irgendwie ist es nicht so, wie man sich erwartet hat.
Ja, also ihr habt die 30-Jährigen lieber, dass die noch stehen.
Ja, keine Ahnung. Also schon, wenn man da sitzt und ein bisschen rumguckt und dann fangen da irgendwie an, aus unserer Sicht sich alte Menschen da rumzuleilen. Es ist schon ein bisschen komisch.
Aha. Also sind zu wenig in eurem Alter, zu wenig Junge?
Ja, absolut. Also man denkt ja mal Sölden und das ist die Partyhochburg und Skifahren und alles und dann, vielleicht sind wir auch nur in den falschen Clubs gewesen, an den falschen Orten, aber momentan sieht es komisch aus.
Mhm. Das heißt also, dann, ihr sitzt dann jetzt auch am Abend tatsächlich in der Pension oder im Hotel und hört ein bisschen Fritz nebenbei statt, oder fängt das da auch erst so spät an, dass ihr noch losgeht? Nee.
Momentan sitzen wir wirklich zu Hause, weil es war heute auch ein bisschen anstrengender Tag beim Skifahren, darum geht es ja eigentlich auch primär. Und haben zufälligerweise doch noch Fritz eingeschaltet. Und ja, also wir wollen ja halt wirklich hier noch eigentlich noch Skifahren. Und das Skigebiet ist auch wirklich gut.
Wie ist der Schnee? Wie ist der Schnee? Wie ist das Wetter?
Traumhaft. Also es hat jetzt die letzte Nacht wirklich schön geschneit. Und die Pisten sind einfach herrlich. Also wir haben hier wirklich Dutzende, blaue, rote, schwarze. Und macht schon echt richtig Bock.
Also ist nicht zu fest, nicht zu feucht, der Schnee.
Ne, wobei man sagen muss, also man merkt schon, dass der Schnee weniger wird. Also, obwohl es jetzt schneit, ist doch also schon die Eisplatte drunter. Also wenn ich mich daran erinnere, dass vor ein paar Jahren lag noch ordentlich Schnee. Das sieht man auch an diesen Lawinenfängern, dass da nicht mehr so viel Schnee liegt. Also es ist viel Eis und überall kommen schon Bäume und Steine raus. Also es ist nicht mehr so viel Schnee wie in den Jahren zuvor. Das merkt man schon ganz schön.
Und ja. Ist das halt einfach jetzt ein schneearmes Jahr oder lässt der Klimawandel grüßen?
Ich glaube wirklich, der Klimawandel grüßt, weil man merkt wirklich über die Jahre, weil ich gehe ja eigentlich jedes Jahr Skifahren und man merkt schon, dass da über die Jahre doch der Schnee immer später kommt und auch nicht mehr in so Massen wie vorher. Also ich glaube schon, dass es so eine Art, also schon mit dem Klimawandel verknüpft werden kann. Ich meine, wir haben jetzt momentan minus 9 Grad draußen, aber tagsüber kann es dann auch schon die 3, 4 Grad erreichen.
Mhm. Ja, man sieht es ja auch, ne? Die Schneekanonen, die sind wirklich nur am Pumpen und aber trotzdem, es liegt eigentlich genug zum Fahren. Also man kann sich wirklich nicht beschweren.
Ist aber auch irgendwie ein bisschen abartig, oder? Dass dann Schneekanonen, dass dann also mit technischen Hilfsmitteln diese Pisten beschneet werden müssen, damit die Leute da runter eiern können?
Natürlich, also ist auf der einen Seite natürlich wirklich ein ziemlicher Energieverlust, ne? Also wenn man sich mal so überlegt, es gibt Hunderte vielleicht in diesem Skigebiet, ne? Wie teuer das eigentlich letztendlich ist, ne? Und vielleicht auch sogar umweltbelastend ist. Klar, diese Schneekanonen, die pumpen halt den, das ist halt kein wirklicher Schnee und die verdichten dann den Boden so, dass einfach alles drunter abstirbt. Und eigentlich sind Schneekanonen, ja, die machen halt so, dass man fahren kann, machen keinen wirklich guten Schnee und also zerstören halt wirklich ungemein.
Ist das für euch ein Grund, darüber nachzudenken, ob man da nochmal so hin sollte oder nehmt ihr das halt in Kauf?
Das ist eine schwierige Frage. Also irgendwie, klar, Skifahren ist halt so eine Sache, da würde ich auch auf andere Urlaube verzichten, um das zu machen. Aber wenn es jetzt wirklich so weitergeht, dass der Schnee wirklich so abnimmt, weil irgendwann lohnt es sich ja auch nicht mehr. Es ist halt auch alles extrem teuer hier und man merkt halt, wenn man halt nicht so viel Geld in der Tasche hat, merkt man halt schon ganz schön, dass es, also wenn man einkaufen geht oder so, dass es relativ teuer ist und auch die Skipässe und dass man dann halt vielleicht doch überlegt, ob sich das noch lohnt, auch weil es halt doch ganz schön eine Naturbelastung ist.
Ja, was kostet
man das noch so pushen sollte.
Was kostet so ein Drink in einer Après-Ski-Bar, um so ein Feeling dafür zu haben, wie teuer das da ist?
Also ein Kumpel hat sich gestern für 9,80 Euro einen Wodka Energy gekauft und also man muss schon sagen, das sind wirklich Verhältnisse, die es so nicht gibt in Deutschland, glaube ich. Also in Berlin kriegt man das schon für 5 Euro irgendwo.
Ja. Nee, auch so normale Lebensmittel, also hier im Ort hat sich so ein Spar-Imperium aufgebaut. Also es gibt wirklich nur diesen Sparladen und da zahlt man wirklich Preise für, da könnte ich in Berlin eine Woche von leben.
Ey, das kenne ich aber auch aus anderen Ecken der Welt, so auf den Kanaren zum Beispiel gibt es auch manche Orte, da gibt es nur Spar. Man fragt sich, warum? Wieso gibt es da keine anderen Supermarktketten? Kaufen die da irgendwie die Rechte auf oder so? Es muss ja, irgendwas muss dahinter stecken.
Ja, bestimmt. Ja, also der nächste Shop, der nicht unter Spar läuft, ist halt wirklich am anderen Ende des Ortes, irgendwo in der Hintergasse. Und ansonsten sieht man wirklich nur Spar und nichts anderes. Und wie gesagt, ich verlange halt wirklich Preise, da wird einem schwindelig. Wir haben einen Kasten Almdudler gekauft für 27 Ecken. Und sorry, aber das ist Teilweise schon, wo man überlegt, ja, nee.
Ob man nicht vielleicht lieber Leitungswasser aber, trinken sollte.
Also das habe ich sogar überlegt, ne? Aber ja, also das ist natürlich jetzt im Skiurlaub, da muss man sich natürlich auch mal was gönnen und man muss einfach das Landesgetränk trinken und das ist ja einfach Almdudler. Muss ich ja integrieren.
Was macht ihr zu Hause, wenn ihr nicht gerade in Österreich Snowboard fahrt?
Also wir machen eine Flugausbildung zusammen und jetzt machen wir, wie gesagt, gerade Urlaub und jetzt, wenn wir wieder zurückkommen, geht schön Flugstunden sammeln.
Eine Flugausbildung zum was, zum Flug, zum Kapitän,
also wir wollen später Pilot werden, als Co-Piloten irgendwo anfangen und da fangen wir jetzt gerade an.
Ah ja, echt, das geht mit 19 schon, ohne dass man vorher irgendwas anderes gemacht hat außer Schule, nehme ich mal an. Dann kann man schon Pilot lernen.
Ja, kann man. Also man kann Option Lufthansa nehmen, Swiss gibt's auch noch, die Ausbildung halt anbieten, wo man sich nur teilbezahlen muss und nicht alles selbst. Und dann die letzte Option ist halt über die private Ausbildung, wo man halt dann mit 21 sich verschulden muss mit ja durchschnittlich 80.000. Und das ist halt wirklich der letzte Weg. Wo auch wieder Ausland ganz interessant wird, weil Deutschland momentan pilotentechnisch nicht so gut aussieht. Also man müsste wahrscheinlich wirklich ins Ausland gehen, um einen Einstieg zu finden.
80.000 Euro.
Ja auch folgen.
Entschuldigung.
Nee, Redbuch. Ja.
80.000 Euro kostet das ohne jede Unterstützung, wenn man einfach nur auf dem privaten Markt diese Lizenz erwirbt.
Also es hängt davon ab, es ist natürlich flugschulenabhängig. In Frankfurt zum Beispiel bei einer Flugschule, da zahlt man bis 120.000. Es gibt verschiedene Wege, wie man es auch noch billig halten kann, aber es ist halt immer das Blöde, dass man sich halt mit jungen Jahren immer mit einer Bank anlegt, die halt dann einen den Kredit geben muss. Und das ist halt immer das Risiko, dass man nicht weiß, wo man am Ende landet, wo man steht und wie viel Geld man dann halt mit diesem Kredit wieder zurückzahlen muss. Das ist halt das Risiko, was man eingehen muss und sich auch im Klaren darüber sein muss.
Obwohl man doch sagen kann, wenn man gesund bleibt, wird man irgendwo eine Anstellung finden als Pilot, so wie sich der Flugmarkt entwickelt und man wird auch überdurchschnittlich viel verdienen und sehr wahrscheinlich dieses Geld in einigen Jahren zurückzahlen können, oder?
Ja, das ist das Problem gerade. Also es gibt zurzeit wirklich sehr, sehr wenig Pilotenjobs in Deutschland. Die größten Airlines sind ja Lufthansa, Air Berlin, Condor. Und aufgrund der politischen Lage Zeit ist es halt wirklich so, dass die Airlines wirklich große Probleme haben. Man sieht das zum Beispiel gerade an Air Berlin, die sind hochverschuldet und müssen sich mit Airlines wie Etihad zum Beispiel jetzt verbrüdern,
ja,
damit da nicht wirklich ganz den Bach untergeht. Das ist wirklich ganz schwierig gerade in Deutschland.
Ah ja, okay, das heißt, man müsste sich dann bei irgendeiner, also die Jobs gibt es dann eher bei Billigfliegern, die ihren Geschäftssitz woanders haben.
Zum Beispiel, ja. Also EasyJet zum Beispiel, Wizz Air in Budapest oder, also da muss man halt auch bereit sein, halt die ersten Jahre für wirklichen Hungerlohn zu fliegen und also eine 100 Stunden im Monat fliegen und dann, also wirklich für unterdurchschnittliches Gehalt und auch noch mit Kredit am Hals und dafür muss man halt bereit sein, dieses Risiko einzugehen, aber da muss man halt irgendwie diese Flugverrücktheit haben, dieses Fliegervirus, um das wirklich durchzuziehen, weil jeder normale Mensch wird sich einen Kopf schlagen und denkt, studiert doch oder so.
Mhm.
Was man auch oft hört.
Das heißt also, ihr habt auch schon als Minderjährige und auch schon vor Jahren mit kleineren Flugzeugen rumgemacht? Oder woher kommt diese Flugbesessenheit?
Also ich habe bis vor kurzem Segelflug gemacht in Berlin, in Südberlin. Und jetzt fangen wir beide zusammen an, halt die PPLA, also halt Flugzeuge bis 2 Tonnen, einmotorig zu machen. Kostet auch Geld, aber das ist noch so zu stemmen, weil dann kann man nämlich weiterführendes machen und auch je nachdem, wie man diese Flugstunden sammelt, das sind 105 Flugstunden, die man noch weiter sammeln muss, je nachdem, wie viele mal Leute mitfliegen lässt und die halt auch zahlen lässt. Also natürlich im Bereich des Legalen.
Ja.
Ja.
Man muss wahnsinnig also technisch. Nee, red mal.
Ja, also was ich noch kurz dazu sagen wollte, also zu den Flugstunden sammeln, da gibt es eigentlich ganz interessante Wege. Also wie gesagt, es sind 105 Stunden. Und man fliegt zum Beispiel mit Kumpels einfach rüber in die USA, wo die Flugstunden wirklich sehr erschwinglich sind. Und man ist dann vielleicht eine Woche in den USA und sammelt sich dort seine 30 Flugstunden zusammen, was in Deutschland wirklich vielleicht doppelt so teuer wäre. Und das dauert dann vielleicht so nochmal ein ganzes Jahr. Und dann geht es dann quasi auf den Endabschluss.
Man muss vor allen Dingen technisch sehr interessiert und sehr versiert sein, oder? Man muss einfach, man muss diese Maschine verstehen, oder? Und verstanden haben, wenn man fliegen will.
Ja, also man sollte sein Gerät schon gut kennen, gerade nicht nur fürs normale Fliegen, weil eher für dann, also gerade später dann für die abnormalen Fälle, für Fälle, die nicht vorgesehen sind, sollte man schon wissen, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke oder was aktiviere ich damit und was für andere Sachen aktiviere ich mit. Also ja, man sollte schon wissen, was passiert und wieso passiert das. Und ja, also und gerade bei so hohen Kosten tut es natürlich unglaublich weh, wenn man hier für einen Einkauf 70 Euro zahlt.
Ja, verstehe. Dann vielleicht nächstes Mal lieber nach Tschechien. Das ist zwar nicht so schneesicher, aber kostet nur die Hälfte.
Ja, ist wirklich eine Überlegung wert.
Okay. Ja, Jan und Phil, vielen Dank. Wir sind ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema, aber ist natürlich spannend, wenn man zwei Flugschüler an der Leitung hat, das mal zu hören, wie das funktioniert, wie man eigentlich Pilot wird am Ende. Schönen Urlaub euch noch, ja? Und bessere Partys mit jüngeren Menschen.
Vielen Dank.
Bis dann, tschüss.
Genau noch.
Die beiden 19-Jährigen, ne? Da haben sie keinen Bock drauf, dann irgendwelche 30-jährigen alten Menschen besoffen am Boden zu sehen bei der Après-Ski-Party. Das haben sie sich so nicht vorgestellt, diese beiden sympathischen zukünftigen Piloten, die in Sölden gerade sind, in Südtirol und dort Skiurlaub machen. Die haben angerufen hier, weil es heute Abend Blue Moon Global heißt auf Fritz. Und das bedeutet, dass alle von euch, die gerade irgendwo im Ausland sind und da irgendwas machen, was auch immer, ob jetzt Party oder Meditation oder ausgewandert oder Auslandsjahr oder warum auch immer, ihr seid alle eingeladen anzurufen unter 0049 331 70 97 110, 0049 331 70 97 110 oder mir eure Nummer zu schicken an hendrik.schröder@fritz.de. hendrik.schröder@fritz.de, meine persönliche RBB-E-Mail-Adresse bei Fritz, und die Nummer wird da vertraulich behandelt und danach auch gelöscht und so, müsst ihr euch keine Sorgen machen, sind wir auch zu verpflichtet, aber wenn ihr jetzt nicht die drei Einheiten raushauen wollt, also wir rufen euch natürlich sowieso zurück, aber könnt die Nummer auch schicken und dann meldet sich Natascha bei euch, meine Redakteurin, heute Abend, und dann bin ich derjenige, der euch ein bisschen ausquetschen mag darüber, wo ihr eigentlich seid und was genau ihr da macht und wie das da ist und wie das da riecht und wie die Leute sind und ob ihr da wieder hin wollen würdet oder ob ihr froh seid, dass es bald vorbei ist. Also was macht ihr? Wo seid ihr gerade im Ausland? 0049 331 70 97 110 oder eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de.
Fritz. Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Also meldet euch im Blue Moon auf Fritz, wo ich ein bisschen auf eure Hilfe hoffe und hoffe, dass ihr uns hört im Ausland und hoffe, dass ihr Bock drauf habt. Wir haben schon öfter mal diesen Blue Moon global gemacht, hier am Montagabend euch eingeladen aus aller Welt, und es hat immer ganz wunderbar funktioniert und wir sind zusammen echt um die Welt gereist und um die Welt geflogen in verschiedenste Länder, ins benachbarte Ausland, einfach nur mal hören, was Leute so denken, die in die Schweiz ausgewandert sind, mal hören, was Leute erleben, die als Au-pair in Irland arbeiten. Sowas haben wir gehört. Bis nach Sibirien ist es sogar einmal gekommen, kann ich mich erinnern. Da hat ein junger Russe angerufen, der über den Blue Moon Deutsch lernt und der in einer Brauerei einen Nachtwächterjob hatte. Und der hat dann angerufen. Wir waren auch schon in Kolumbien im Dschungel. Wir waren in den Vereinigten Staaten, in Australien. Das alles in den vergangenen Jahren immer mal wieder, wenn es diese Sendung gab. Und ich wünsche mir so sehr und ich hoffe, dass wir das heute Abend wieder so machen können. Also appelliere ich an euch, lade ich euch ein, anzurufen, wenn ihr uns jetzt gerade irgendwo im Ausland hört, irgendwo, ist egal in welchem Land, ist auch egal, was ihr da gerade macht. Das Einzige, also ich würde euch ein kleines bisschen ausfragen, wie ihr das vielleicht kennt von dieser Sendung, weil ich natürlich sehr neugierig bin, was euch dorthin verschlagen hat und wie euer Gefühl da ist und welche Erfahrungen ihr da macht und so. Also solltet ihr gerade irgendwo sein im Ausland, dann meldet euch doch. 0049 für Deutschland, klar, das wisst ihr, wenn ihr schon länger im Ausland seid und mal nach Hause telefoniert, dann 331 70 97 110, 0049 331 70 97 110, die Nummer, die Fritz-Nummer, da erreicht ihr Natascha, die Redakteurin heute Abend, die ruft euch natürlich sofort zurück, müsst ihr nur kurz sagen, bitte ruft mich zurück und die Nummer, und dann macht sie das, oder aber ihr schickt eure Telefonnummer an hendrik.schröder@fritz.de, hendrik.schröder@fritz.de, meine E-Mail-Adresse wird vertraulich behandelt und dann rufen wir euch euch an unter eurer Nummer und löschen die Nummer auch wieder und ihr hört da über diese Nummer dann nie wieder was von uns, das ist klar. Macht mal mit, vielleicht seid ihr auch im Urlaub gerade irgendwo, so wie die beiden, die wir gerade gehört haben, die in Südtirol zum Skilaufen waren, zum Snowboard fahren und so eigentlich hauptberuflich eine Pilotenausbildung machen und dann nach Sölden zum Snowboarden gefahren sind und es liegt kein Schnee, sondern die Schneekanonen müssen ackern und es sind auch noch lauter besoffene alte 30-Jährige, sagen die beiden 19-Jährigen, auf diesen Après-Ski-Partys, worauf sie auch keinen Bock haben, aber trotzdem waren sie ganz guter Dinge, glaube ich, und haben ihren Urlaub dennoch genossen. Wo seid ihr denn gerade im Ausland? Also arbeitet ihr irgendwo für eine Weile? Macht ihr ein Auslandssemester? Macht ihr Au-pair irgendwo? Seid ihr ausgewandert tatsächlich oder macht eine große Reise oder so und hört vielleicht gerade diese Sendung oder kennt Leute, von denen ihr wisst, die sind ja gerade da und die hätten bestimmt Lust mal im Radio zu erzählen, was sie da machen im Ausland und wo sie da sind, dann sagt ihnen Bescheid, dass die sich hier melden sollen unter 0049 331 70 97 110 oder aber eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute in die Welt gehen, ja, zum Blue Moon global und ihr seid nicht da, ihr seid nicht bei mir. Das könnte ein Grund sein, total beleidigt zu werden, so vielleicht aber euch einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Also sind da draußen denn noch Leute von euch, die uns gerade im Ausland hören, die jetzt gerade Fritz hören und nicht in Deutschland sind? Denn ich möchte euch alle einladen, anzurufen oder mir eure Nummer zu schicken und kurz mal mitzuquatschen. Ihr müsst auch nicht irgendwie hier einen Vortrag halten und auf epischer Breite erzählen, was die Geschichte dieses Landes in der postkolonialen Zeit ausgemacht hat. Sondern einfach nur ein bisschen was von euch, warum ihr da seid, was euch da hingetrieben hat, so was ihr da macht, wie die Leute so sind zu euch. Und ja, wir wissen, dass viele Leute Fritz mitnehmen ins Ausland, wenn sie ins Ausland gehen. Und ich hoffe und bin mir doch sicher, dass da ein paar von euch dabei sind, die jetzt gerade im Ausland sind und Fritz hören und Lust haben, ein kleines bisschen zu erzählen. Wir rufen euch auch zurück, also soll euch nicht groß was kosten. Wählt die 0049 331 70 97 110 oder aber ihr schickt eure Rückrufnummer an mich, an hendrik.schröder@fritz.de und dann ruft meine Redakteurin euch schnellstmöglich an und ihr erzählt dann ein bisschen was, hoffe ich doch, im besten Fall. Also wo seid ihr gerade? Wo? In welchem Land? Treibt ihr euch rum? Und was macht ihr da? Und habt ihr nicht gerade Lust, ein paar Minuten eurer Zeit zu opfern und das mir und den vielen Hunderttausenden von Blue Moon Hörern an diesem Abend zu erzählen, warum es euch in dieses Land verschlagen hat und was ihr da tut und ob ihr das empfehlen würdet, ob ihr da gar nicht wieder weg wollt oder ob es schlimm ist und es war gar nichts für euch und so. Also Blue Moon Global heißt es heute hier auf Fritz und ihr seid eingeladen, so ihr uns jetzt gerade im Ausland hört, euch zu melden. 0049 331 70 97 110. Wir rufen euch zurück oder eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de. Macht das mal. Also auch auf die Gefallen, dass ich jetzt diejenigen von euch, die schon seit 22 Uhr zuhören und die jetzt ungefähr das schon 8 bis 12 Mal gehört haben, worum es in dieser Sendung geht und wen ich warum einlade, auf die Gefallen, dass ich die nerve, sage ich das trotzdem alles nochmal, weil es tatsächlich so ist, was ganz selten nur passiert im Blue Moon, überhaupt bei diesem Thema, glaube ich, noch nie passiert ist, dass gar keiner anruft und auch gar keiner die Nummer schickt, sage ich ganz ehrlich. Also ist jetzt auch Quatsch, irgendwie euch was vorzumachen und zu sagen, ja, hier und naja, und jetzt noch Musik, weil und so. Nee, ich verstehe gar nicht. Seid ihr alle in Deutschland oder so? Hört ihr uns gar nicht im Ausland? Ist das gar nicht mehr so? Ist das war doch vor einem halben Jahr noch so. Oder traut ihr euch nicht? Oder habt ihr Angst, irgendwie was Falsches zu sagen? Oder denkt ihr, das ist zu teuer? Oder habt keinen Bock oder so? Da kann ich nur sagen, ist nicht teuer, wir rufen euch zurück. Und Angst müsst ihr auch nicht haben, weil der Moderator heute einen guten Tag hat und garantiert zu allen ganz nett ist. So wie ja fast immer. Also meldet euch doch gerne mal, wenn ihr jetzt gerade im Ausland seid. Ich fände es jetzt sehr schade, wenn dieses eigentlich doch so schöne Konzept dieser Sendung Blue Moon Global, also eine Reise um die Welt zu versuchen und wirklich zu versuchen, in verschiedensten Ländern Leute zu erwischen und ein paar Eindrücke hier und da mitzubekommen, so ein bisschen Stimmung mitzubekommen, wenn das heute Abend scheitern würde. Also kann man auch mal scheitern im Leben. Ist auch kein Problem. Aber es wäre doch sehr schade drum. Und ich bin mir auch sicher, so wie ich weiß aus verschiedenen Mails, die ich so kriege, immer oft auf diesem Blue Moon Global, dass es ein paar von euch gibt, die das auch sehr, sehr spannend finden, zu gucken, wohin die Reise geht. Also wenn ihr uns jetzt gerade im Ausland hören solltet, irgendwo, dann meldet euch doch mal. Ist ja auch egal, welches Ausland und egal, was ihr da macht. Wir hatten ja jetzt schon zwei Anrufer, die in Österreich waren, in Südtirol und da einfach nur kurz mal Snowboard-Urlaub machten. Dann haben wir mit jemandem gesprochen in Israel, mit Oskar, der mit seinen 19 Jahren da als freiwilliger Helfer mit geistig Behinderten arbeitet und wirklich ganz begeistert und fasziniert war von Israel und der Atmosphäre da und so. Also nicht nur Positives und so, aber das auf jeden Fall total spannend fand. Und am Anfang haben wir mit Michel gesprochen, der jetzt nach Breslau auswandert, zumindest auf Zeit, weil er da in Polen bei einer Firma arbeitet und arbeiten wird. Wo seid ihr denn gerade im Ausland? Seid ihr irgendwo? Macht ihr irgendwo was außerhalb der deutschen Grenzen jetzt gerade? Dann ruft mich doch mal an 0049 331 70 97 110 oder hendrik.schröder@fritz.de, die Mailadresse für eure Rückrufnummer. Blue Moon auf Fritz am Montagabend, wo es heute heißt Blue Moon Global, wo ihr Lieben, die ihr draußen in der Welt seid, außerhalb Deutschlands, jetzt gerade eingeladen seid, uns anzurufen oder euch sozusagen von uns zurückrufen zu lassen und zu erzählen, was ihr da macht und wie das da aussieht in diesem Landstrich, in dem ihr euch bewegt und wie die Leute sind und ob es euch gefällt. 0049 331 70 97 110 oder aber eure Rückrufnummer an hendrik.schröder@fritz.de. Gemeinsam mit euch versuchen wir bis Mitternacht noch eine kleine Reise um die Welt und in diesen oder jenen Landstrich, dieses oder jenes Land nochmal einen Fuß zu setzen. Jetzt gehen wir nach Südtirol. Hallo Luisa.
Hallo.
Luisa, wo bist du und was machst du?
Ich bin zurzeit in Bozen, schon seit September und ich bin da jetzt als Au-pair.
Mhm, also in Italien.
Ja.
Und da spricht man Deutsch, ne?
Man spricht Deutsch, aber eigentlich mehr Italienisch sogar.
Naja, ich dachte, in Bozen wäre Deutsch die erste Sprache sozusagen in dieser Region. Ist das gar nicht so? Bin ich da falsch informiert?
Also Wikipedia sagt 75% italienischsprachig.
Ah, okay. Mhm. Und wie gut ist dein Italienisch?
Schon besser als am Anfang auf jeden Fall. Ich mache jetzt auch Sprachschule, aber es könnte noch besser sein. Jetzt nicht so viel Italienisch hier, leider.
Hm. Hattest du dich denn für Bozen entschieden, um als Au-pair zu arbeiten und für Norditalien deswegen, des Landes wegen? Oder gab es da andere Gründe, warum du da gelandet bist?
Das ist ein bisschen kompliziert. Also eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt nach Italien. Es war mir nicht so wichtig, wohin ich wollte. Also ich habe jetzt so ein Auslandsjahr nach dem Abi gemacht. Und ja, ich habe dann halt auf so einer Website geguckt, was die für, keine Ahnung, Länder haben als Angebote von dem ja, Au-pair-Programm aus. Und Italien habe ich dann genommen, weil ich das schon 2 Jahre in der Schule hatte eigentlich, die Sprache. Und weil ich die Kultur eigentlich auch ganz interessant finde. Und jetzt genau Bozen, weil das dann mit der Familie so ganz gut gepasst hat.
Mhm. Ja. Und wie lebst du da? Was ist das für eine Familie? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Alltag.
Ja, ich bin in einer ganz, ganz lieben Familie gelandet. Da habe ich auch ziemlich Glück. Ja, die Mutter ist Amerikanerin, der Vater ist halt Italiener und die haben 3 Kinder. Die sind auch nicht mehr so jung, also 11 bis 14. Und die haben mich vor allen Dingen quasi geholt, weil die Kinder ja hier in der Schule Deutsch lernen und ich soll mit denen halt Deutschhausaufgaben machen und mit denen Deutsch reden, einfach damit die das ein bisschen besser verinnerlichen. Und ja, das ist so meine Hauptaufgabe hier und ich habe eigentlich ein ziemlich entspanntes Leben hier, muss ich sagen. Mhm. Ich muss mich in die Schule bringen oder so, weil die halt schon relativ alt sind und dann nur am Nachmittag mit denen was zusammen machen, ein bisschen kochen und ja.
Wie alt sind die?
11, 12 und 14.
11, 12 und 14, okay. Also da ist ja schon, ja. 14 und du bist 18. Klar, seid ihr in einem völlig anderen Lebensabschnitt, aber da kann man sich ja auch schon normal miteinander unterhalten, sag ich mal, fast,
genau,
auf
Augenhöhe.
Genau,
das ist ja schon eher so auf einer freundschaftlichen Basis.
Okay, also du musst gar nicht ständig Wäsche waschen, mit dem Kinderwagen durch die Gegend laufen und so, sondern hauptsächlich einfach reden.
Ja, genau. Also ich bin echt nur fürs Deutsch hier. Ich bin da auch ganz froh drüber, dass ich da nicht so als Hausangestellte fungiere.
Ja. Und wie äußert sich das dann im Alltag? Was macht ihr dann?
Oh Gott, die Kinder kommen heim von der Schule. Ich vor allen Dingen beim Kleinsten muss ich dann halt immer fragen, ja, was hast du für Hausaufgaben auf? Und dann, weil es sich so schnell ablenkt, setze ich mich auch manchmal einfach daneben, auch wenn ich gar nicht helfen muss, jetzt in den italienischsprachigen Fächern. Dann quatsch ich mit denen, guck Film, lese ein Buch, spiele ein bisschen auf der Playstation oder draußen. Ja.
Und hast du denn andersrum auch das Gefühl, dass du auch an dem ganz normalen Leben dieser Familie und in Bozen auch teilhast? Also bist du so integriert oder ist das schon noch irgendwo ja, fremd sein und bald geht's wieder nach Hause?
Jetzt nach so 5 Monaten ist es eigentlich schon wie so ein, also es ist natürlich nicht ganz genau wie deine eigene Familie, aber es ist schon, ja, ziemlich persönlich. Ich verstehe mich auch richtig gut mit der Gastmama. Wir quatschen fast jeden Abend dann noch bei einem Glas Wein oder so zusammen. Und mit den Kindern komme ich auch meistens super klar, wenn sie jetzt nicht gerade keinen Bock auf Hausaufgaben haben. Und die sind auch echt super lieb. Ich habe richtig Glück. Die nehmen mich dann auch immer mit, keine Ahnung, mal zum Ballett oder mit ins Restaurant. Am Wochenende sind wir oft Skifahren zusammen. Also ich habe
ehrlich, so weit geht das. Skifahren. Aber das heißt aber nicht übernachten oder so, sondern da fährt man morgens irgendwo hin und abends ist man wieder da.
Die haben sogar eine kleine Wohnung in den Bergen, wo wir dann immer sind übers Wochenende.
Wow. Okay. Und ist das denn nicht ein bisschen schwierig, weil du ja auf der anderen Seite schon weisungsgebunden bist und irgendwo ja deren Angestellte bist auf eine gewisse Weise und dann aber auch so ein freundschaftliches, wir trinken abends ein Glas Wein zusammen Verhältnis, ist das nicht ein bisschen schwierig manchmal, da so die Distanz zu halten oder eine gesunde Nähe zu finden oder so, oder ist das einfach easy?
Also ich glaube, wir haben das gar nicht so richtig. Also wir haben auch einen Vertrag und so, einen Au-pair-Vertrag, wo halt alles geregnet ist mit der Bezahlung und Urlaubstagen, aber es ist wirklich nicht so, dass ich jetzt dauernd damit konfrontiert werde, dass ich hier eine Angestellte bin oder so. Meine Gastmutter ist das auch super wichtig. Sie meint, am Anfang, da war ich total geschockt, meinte sie, du kannst mich auch Mama nennen, was ich nicht mache. Das war echt krass. Also da war ich erstmal, da fiel mir die Kinnlade runter. Mache ich auch immer noch nicht. Ja. Und will ich auch
nettes
gar
Angebot,
nicht.
Aber.
Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir das Problem eigentlich bis jetzt noch nicht gehabt.
Mhm. Ja, würde dann vielleicht erst auftreten, wenn es Knatsch gibt und dann doch klar ist, wer oben steht in der Hierarchie. Aber ich will das gar nicht herbeireden. Das kam mir nur so in den Sinn, dass man da womöglich Schwierigkeiten haben könnte. Muss ja bei dir gar nicht so sein.
Nee, also ich kenne ja auch einige andere Au-pairs, bei denen ist das so. Da gibt es dann auch Stress wegen der Bezahlung, wenn jetzt das Au-pair über Weihnachten zu Hause war und da meinte dann die Gastmutter so von wegen, ja, du kannst dein Taschengeld jetzt noch nicht kriegen, sondern erst in 7 Tagen, weil du dann erst 4 Wochen hier gearbeitet hast und so haben wir das vereinbart und steht aber auch nicht so im Vertrag und oder dass halt andere Au-pairs mehr arbeiten müssen als vereinbart ist und dann doch wirklich so wie Hausangestellte. Da muss man echt Glück haben, glaube ich.
Ja. Und hattest du. Und bist du auch so ein bisschen außerhalb der Familie in Bozen unterwegs? Kennst du irgendwie ein paar Leute und machst was?
Mittlerweile schon. Ich kenne hier vor allem Au-pairs, muss ich sagen, weil es dann ja doch der einfachste Weg ist, sich irgendwie kennenzulernen, denke ich mal, weil man auch einen gleichen Tagesrhythmus hat. Aber es war am Anfang, obwohl es ja halt auch deutschsprachig ist, gar nicht so leicht, weil man muss sich dann halt erst so seine Aktivitäten suchen und gucken, was man in der Freizeit macht, wo man auch andere Leute im Alter trifft.
Und was macht ihr dann jetzt? Du mit den Leuten, die du getroffen hast?
Naja, ich bin jetzt halt in so einer Skigruppe und gehe komischerweise zum Eiskunstlauf, was ich auch nie gedacht hätte.
Als Zuschauerin oder als Akteurin?
Nee, ich trainiere das, aber ich bin halt nicht so gut. Also ich habe natürlich erst angefangen. Und ja, die anderen Au-pairs, dann gehen wir halt einfach mal abends in eine Bar oder treffen uns auf einen Café oder so.
Und inwiefern würdest du dann, wenn ihr in eine Bar geht oder in ein Café und so, die Lebenskultur da in Bozen, in Norditalien beschreiben? Inwiefern ist das wie zu Hause und inwiefern ist es ganz anders?
Also ich glaube, in Italien ist es halt viel, viel lebhafter als in Deutschland, habe ich zumindest das Gefühl, weil Bozen ist jetzt auch nicht so die große Stadt, gibt hier 100.000 Einwohner, kann man vielleicht vergleichen mit Cottbus, aber es im Vergleich ist halt viel mehr los, auch abends. Und man sieht halt auch viel mehr junge Leute irgendwie. Ja, die Italiener nehmen dann halt mal schnell ein Glas Wein oder einen Kaffee. Also ich glaube, die sind auch ja viel, viel reden und ja sich treffen und nicht so reserviert, glaube ich.
Und gefällt dir das?
Wie die Deutschen manchmal sind.
Kannst du da gut mit?
Ja, ich glaube, also an sich finde ich das sehr schön, aber ich glaube, manchmal sind die auch so ein bisschen sehr unverbindlich. Man hat, also ich persönlich hatte hier ab und an schon das Gefühl, dass die gar nicht so darauf aus sind, jemanden so richtig kennenzulernen, sondern dass es eher dann ja auf so Smalltalk hinausläuft und ja, man gar nicht irgendwie dann mehr befreundet sein will, sondern ja, weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Mhm. Also man spricht nett miteinander, aber es bedeutet nichts. Es ist ein bisschen oberflächlich.
Genau, man redet irgendwie mehr, aber man sagt ja immer, dass die Deutschen ziemlich zurückhaltend sind und reserviert, aber im Prinzip sind die Italiener, können die Italiener dann schon auch irgendwie abweisend reserviert sein, halt auf eine andere Art und Weise.
Okay, wie lange hast du noch da in Bozen?
Bis Ende Mai.
Bis Ende Mai. Okay, also sind schon noch ein paar Monate. Und weißt du schon, was danach passieren wird mit deiner Biografie?
Ja, ich habe heute die Zusage gekriegt für eine Ausbildung, ja.
Was für eine Ausbildung?
Zur Hotelfachfrau in Berlin.
Schön, alles klar, Luisa. Dann können wir dich ja demnächst hier im Blue Moon wieder als Berliner Anruferin, zu welchem Thema auch immer, begrüßen.
Ja, genau.
Super. Schöne Zeit noch dir in Italien. Bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss, schöne Sendung noch.
Danke. Schöne Sendung noch, da werden wir haben. Bis Mitternacht zum Beispiel mit Ups. Mit Lea zum Beispiel. Lea?
Ja.
Meine Redakteurin sagte mir schon, du hast nicht mehr so furchtbar viel Zeit, aber ich würde trotzdem ganz kurz die Nachrichten machen lassen, ja, in diesem Fall, und dann gerne mit dir plaudern. Geht das?
Drei Minuten? Ja, das geht, klar.
Das geht, super. Lea ruft nämlich aus Australien an. Na gut, dann Nachrichten und danach geht's weiter mit dem Blue Moon Global. Auch eure Anrufe sind weiterhin willkommen, beziehungsweise eure Rückrufnummern, unter denen wir euch dann erreichen. Wir möchten heute Abend gerne mit allen von euch ins Gespräch kommen, die gerade im Ausland sind. 0049 331 70 97 110, oder schickt mir eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de, dann melden wir uns.
Fritz.
Blue Moon. Blue Moon Global mit Hendrik Schröder. Es gibt eine Nummer, die etwas länger ist als sonst im Blue Moon, denn heute Abend seid ihr, die ihr gerade im Ausland seid, eingeladen anzurufen. Deswegen wählt die 0049 331 70 97 110 oder aber schreibt mir eure Nummer und dann ruft die Natascha euch zurück. Hendrik.schröder@fritz.de ist dann die Mailadresse. Hendrik.schröder@fritz.de. Schickt eure Nummer hin, wird vertraulich behandelt. Klar, sind wir zu verpflichtet, und dann rufen wir euch zurück. Heute Abend noch. Bis Mitternacht geht die Sendung und ich möchte gerne wissen, wo im Ausland seid ihr gerade und was macht ihr da? Das ist alles. Wo seid ihr? Was macht ihr da? 0049 331 70 97 110 oder eure Nummer an mich, an hendrik.schröder@fritz.de, so wie Lea das gemacht hat. Hallo nach Australien.
Hallo.
Lea, wir müssen so ein bisschen immer eine Sekunde warten beim Sprechen, ne? Weil das dauert.
Ja, das dauert, okay.
Oder? Also am besten beendet man die Sätze auch mit der Stimme unten, damit der Gesprächspartner weiß, es ist zu Ende. Nein, Spaß beiseite. Lea, wo bist du in Australien? Was machst du da?
Ich bin in Melbourne, eine der großen Städte, wie die meisten Australier in großen Städten leben. Und was mache ich hier? Ich habe eine Familie hier und bin also sozusagen australisch verheiratet.
Ah, okay.
Inzwischen.
Inzwischen. Ja. Inzwischen. Und seit wann bist du in Australien und hast du ihn woanders kennengelernt oder in Australien, oder erzähl uns ein bisschen was von deiner Geschichte?
Genau, also wir haben uns, ich bin nach dem Abitur, also 96, nach Australien gegangen, einfach so. Nach dem Abitur hat man ja das Bedürfnis, sich mal woanders rumzutreiben als in seinem direkten Umfeld. Also mir ging es jedenfalls so. Und dann habe ich also die Reise nach Australien angetreten aus so einer mehr oder weniger Spleen-Idee, weiter weg geht's ja nicht. Und dann bin ich hier so rumgereist und habe dieses und jenes gemacht und während der Reise dann meinen künftigen Mann kennengelernt.
Mhm. Ja. Und dann gleich da geblieben?
Nee, nicht direkt. Also ich hatte eigentlich nicht vor, hier zu bleiben, hatte auch meinen Mann noch nicht als solchen entdeckt, sondern ihn nur kennengelernt. Und bin dann also wieder nach Berlin und bin sehr schnell eigentlich in eine Situation gekommen, wo an der Universität, wo ich mein Studium begann, gestreikt wurde. Und da dachte ich, naja, dann machen wir das so. dass wir jetzt streiken. Ich wusste zwar nicht ganz wirklich am Anfang, warum wir streiken und wogegen wir streiken, weil ich ja gerade erst angekommen war,
ja, in den Unibetrieb. Das ging mir auch so. Ja.
Ja. Ja, und dann haben wir gestreikt und dann hat man natürlich, wenn man nicht gerade irgendwo blockiert oder protestiert, mehr Zeit als sonst und widmet sich nicht nur dem Studium, was nicht stattfindet, was man sozusagen verhindert, sondern widmet sich auch anderen Dingen. Und da habe ich eben meinem künftigen Mann ein paar mehr E-Mails geschrieben, als man vielleicht sonst und üblicherweise Zeit gehabt hätte. Und daraus hat sich dann eine Brieffreundschaft ergeben. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, erste Semesterferien, vielleicht kommt man irgendwann mal zum Studieren, aber auf jeden Fall jetzt erstmal eigenes Konto rauben und zurück nach Australien. Und seitdem sind wir auch zusammen.
Wow. Das heißt also, seit 99 wohnst du permanent in Australien, bist jetzt 38 Jahre alt und hast aber zwei Herzen in deiner Brust? Oder also ist manchmal so die Sehnsucht da, wenn es vielleicht gerade mal nicht so läuft in Australien, also jedes Leben hat ja irgendwie Ups und Downs und so, dass du denkst, ach, irgendwann gehe ich auch mal wieder zurück?
Also ich glaube, jeder, der längere Zeit im Ausland gelebt hat, wird die zwei Seelen in seinem Herzen haben. Das haben sehr viele Leute vor mir schon festgestellt. Und insofern denke ich, man kann einfach nicht sagen, also es gibt nichts Unloyales. Man lebt in zwei Ländern und man lebt so gut, wie man kann. Wir sind oft in Deutschland, ich komme aus Berlin, pflegen also die Familienkontakte, weil ich ja die Einzige hier bin. Und die Kinder sind auch dort zur Schule gegangen und man versucht eben, was man kann, die beiden Herzen irgendwie so zu bedienen.
Mhm. Aber es ist natürlich gerade bei Australien ein bisschen was anderes, als wenn man nach New York auswandert oder so, was auch schon weit ist, aber du kannst ja schlecht für ein verlängertes Wochenende oder weil einer 50. Geburtstag hat oder so extra nach Berlin fliegen, oder machst du sowas?
Nee, also wir fliegen einmal im Jahr nach Hause und die Kinder kennen auch nichts anderes. Also wir sind einmal nach Sydney geflogen und da haben wir gedacht, Moment, wir sind gerade erst eingestiegen und du willst, dass wir schon wieder aussteigen. Also die kannten überhaupt keine Kurzflüge und keinen Urlaub mit dem Auto, weil sie immer nur lange im Flugzeug gesessen haben.
Auf einmal entdecken die so, oh, es gibt ja auch in unmittelbarer Umgebung noch eine Welt.
Genau, ja. Es gibt auch ein Leben in der Nähe, ja, genau.
Wie alt sind deine Kinder?
Die sind 7 und 11,5.
Okay, naja, gut. Also im Alter, wo sie doch eine ganze Menge auch schon mitkriegen von der Welt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da sie von Anfang an, also ab dem 6. Monat, schon in Deutschland beide waren und dann regelmäßig, ist es also für sie auch was Selbstverständliches.
Und kann dein Mann auch Deutsch?
Ja, ich habe sogar eine Schule gegründet, damit er Deutsch weiterlernt.
Das ist ein Einsatz. Oder hätte er nicht zu einer Schule gehen können, die es schon gab?
Nee, aber also ja, natürlich, er hätte auch woanders Deutsch lernen können, aber es ging ja darum, dass die Kinder gut Deutsch lernen und nicht nur zweisprachig aufwachsen, sondern auch die Grammatik und die anderen Dinge lernen, die man so vorhat zu lernen. Und da haben wir uns dann gesagt, es gibt keine Schule, wo wir uns wirklich so alle wohlfühlen als Familie und die mit dem Lehrplan so arbeitet, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir eine Elterninitiative gegründet und die Schule aufgemacht.
Okay, und das ist jetzt auch dein Job oder ist das ein ehrenamtliches Projekt?
Das ist ein ehrenamtliches Projekt, ja.
Und gibt es gewisse Themen, die du mit deinem Mann dann auf Deutsch besprichst und manche, die dann eher auf Englisch besprochen werden oder wie ist das?
Naja, also man sagt ja, wenn man zweisprachig die Kinder erzieht, dann soll man die Sprachen getrennt halten. Also jeweils der Muttersprachler spricht die Sprache. Und natürlich ist als Familiensprache oft auch Englisch, vor allem wenn man Besucher hat, dominant. Aber wenn wir eben jetzt am Abendbrottisch sitzen zusammen, dann können wir eben auch Deutsch reden, weil sein Deutsch inzwischen gut genug ist. Aber ansonsten dürfen die Kinder mich nur auf Deutsch ansprechen und ihn nur auf Englisch ansprechen.
Okay, muss man so machen, denn sonst kommt das Gehirn da nicht so richtig klar mit, ne?
Naja, auf jeden Fall würde man dann anfangen, die Dinge miteinander zu vertauschen oder so ein Denglisch zu sprechen, wo man eben wirklich dann weder die eine noch die andere Sprache richtig spricht und das wäre also für keinen gut.
Hm. Und also nochmal, um auf Australien selbst zurückzukommen und das Leben da, Also ich kenne auch ein paar Leute, die in Australien leben, sowohl ausgewanderte Deutsche als auch Australier, und war aber selbst noch nicht da und habe immer, denke immer so vom Schreiben her und von dem, was sie so erzählen und so, denke ich immer, das ist so, so viel anders als in Europa ist das Leben da gar nicht, wenn man mal so von den anderen klimatischen Bedingungen absieht und sowas, so das Kulturelle und das Zivilisatorische betrifft. Ist das richtig oder empfindest du das ganz anders?
Naja, also es sind natürlich einige Dinge ganz anders. Ne? Das politische System ist anders, ist auf der Großbritannien, Manchester und Westminster System aufgebaut, hat also verschiedene Elemente, zum Beispiel, dass es hier die Wahlpflicht gibt, das gibt es in Deutschland nicht und solche Sachen. Dann haben wir natürlich den Kolonialismus hier noch viel ausgeprägter durch die ganze Ureinwohnerproblematik. Das heißt, da schwingen Dinge mit, die man in Europa so nicht mehr erleben kann. Und natürlich vom Lebensstil her, wie ich vorhin erwähnte, sie ist eine sehr urbanisierte Nation, dieses Australien, und hat also demzufolge vom städtischen Leben her natürlich große Ähnlichkeiten mit einer europäischen Großstadt. Und man sagt auch, dass Melbourne eine der europäischen Städte sind, die es in Australien gibt. Ne?
Gibt es trotzdem Dinge, mit denen du auch nach so vielen Jahren immer noch nicht so richtig klarkommst oder wo du fremdelst?
Na, zum Beispiel mit der Sprache. Also das ist schon etwas, weil man merkt, dass es dem Durchschnitt Australier nicht sehr daran liegt, eine Sprache zu lernen, und das auch von den Schulen nicht anständig betrieben wird. Dann ist man schon traurig, weil man denkt, in so einer globalisierten Welt wäre es schon nicht schlecht, wenn man einander auch verstehen würde, wenn man verschiedene Sprachen spreche. Aber die Ausrede ist eben immer, na, Englisch ist ja sowieso die Hauptsprache. Alle verstehen uns, warum sollen wir uns wirklich Mühe geben? Und das ist eben schade, wenn man Sprache nur auf Kultur reduziert und nicht auch auf gewisses Denken und Verständnis und so.
Naja, also das ist ja durchaus auch in anderen Gegenden zu erleben, wo die Leute Englisch sprechen, ne? Dass also die Notwendigkeit nicht so besteht,
ja,
noch eine weitere.
Ja, aber ich muss auch sagen, immer wenn ich nach Berlin komme, stelle ich fest, dass man immer mehr auch Englisch im Deutschen benutzt. Und ja, das ist eben eine Entwicklung, wo man bewusst gegensteuern muss, sonst sind wir irgendwann einsprachig, denn viele Ureinwohnersprachen hier sind zum Beispiel schon am Aussterben. Und gut, man kann Kultur nicht aufhalten, aber man kann eben auch sagen, was man erhalten will und was sich lohnt zu erhalten. Und die englische Sprache ist auch nicht gerade begeistert von Niveau, wenn lauter Leute, die Sprache nicht richtig lernen oder denken, sie können sie, so sprechen, wie sie sprechen. Ne? Das sind eben gewisses Niveau fehlt dann eben.
Hattest du denn anfangs, bevor du verheiratet warst mit deinem Mann, auch mal Probleme mit deinem Aufenthaltsstatus, oder ist die australische Einwanderungspolitik nur mit Leuten aus armen Ländern so rigide?
Na, logischerweise, wenn man heiratet, hat man einen anderen Status. Aber Fakt ist, dass die australische Einwanderungspolitik sich extrem nach den Bedürfnissen vor Ort hier entscheidet. Und wer eben die Fähigkeiten hat oder das Geld hat, kann einen einwandern, und der Rest bleibt eben draußen oder wartet sehr lange oder wird erstmal in die Wüste geschickt, irgendwo in kleinere Gegenden, und muss sich dann irgendwie hocharbeiten und hoffen, dass es klappt mit einem anderen Ort irgendwann mal. Also da sind schon sehr, sehr verschiedene Regeln für verschiedene Leute angewandt.
Also es gab ja so ein paar spektakuläre Fälle in den letzten Jahren, oder? Dass irgendwelche voll beladenen Flüchtlingsboote vor der Küste gar nicht erst an Land gelassen wurden und von der australischen Marine da irgendwie zurückgeschleppt oder abgedrängt wurden und so, wo man sich so,
genau,
aus einer europäischen Perspektive, wo das auch schon grausam genug ist, so ist es ja nicht, aber sich schon fragt, das ist ja so ein humanitärer Akt, irgendwie dann diese Leute zu retten und an Land zu lassen.
Ja, die UN-Botschafter regen sich auch regelmäßig auf, wie Australien die Flüchtlinge behandelt. Sie sind in Lagern, selbst Kinder sind in Lagern, und über Jahre. Das heißt also, ihre mentale Verfassung verschlechtert sich vom ersten Tag an dramatisch. Und die sind eigentlich fürs Leben bestraft, wenn sie hier in die Richtung sich auf den Weg machen. Und das ist ein dunkles Kapitel, was auch nicht irgendwo ein Ende sieht im Moment.
Aber trifft das denn die Zustimmung der mehrheitlichen australischen Bevölkerung? Also ich kenne mich jetzt nicht aus dem politischen System oder welche Parteien wofür stehen, aber das ist ja auch eine Politik, die man wählen oder auch wieder abwählen kann, oder?
Ja, aber leider ist es natürlich so, dass Besitztumsdenken und Besitzstandsdenken sehr verbreitet ist in vielen Wohlstandsorganisationen und Nationen. Und insofern man durchaus auch eine Wahl gewinnen kann, indem man sagt, also die Grenzen bleiben dicht und keiner kommt rein, wir bestimmen, wer hier rein darf. Da kann man schon mal eine Wahl mit gewinnen, also nicht nur, aber eben auch einen Standpunkt, den man populistisch anwenden kann. Und insofern, es gibt natürlich sehr engagierte und viele Australier, die tun, was sie können, um die Situation zu verbessern und den Flüchtlingen zu helfen. Aber wenn man den Flüchtlingen nicht erlaubt zu arbeiten und wie gesagt, sie vorher erstmal ein Lagerjahr lang steckt, dann kann man eben auch nicht viel erwarten, wenn die Leute dann einfach nicht dazu bereit sind, zu zweifeln an ihrer Position, sondern es um sie geht und nicht um andere.
Hm. Und was findest du in Australien und auch von der Wesensart, die dort vorherrscht, oder so von der kulturellen Mentalität, was findest du ganz toll? Was findest du viel schöner und viel besser als in Deutschland oder in Europa?
Also ich denke, der Rassismus ist hier nicht so ausgeprägt, obwohl er natürlich da ist. Er ist überall da auf der ganzen Welt. Aber diese multikulturelle Situation, dass man einfach viele Leute aus verschiedenen Ländern ständig zusammen hat und sich einfach kennenlernen muss, wenn man dann bereit ist, sich kennenzulernen. Man hat also die verschiedenen Einwanderungsgruppen und es ist also immer bunt gemischt und schön, weil man eben sehr zum Beispiel unterschiedlich isst oder trinkt oder man hat einfach ein multikulturelles Leben dadurch. Und das ist natürlich sehr bereichernd, wenn man offen genug ist, sich diese Sache anzueignen und der auch Zeit zu widmen.
Interessant.
Also und natürlich sind sie viel freundlicher im Alltag, ne? Also du kommst in den Obstladen rein und jeder sagt zu dir Darling, obwohl sie dich das erste Mal gesehen haben.
Mhm.
Also das kommt dir in Deutschland nicht vor. Im Gegenteil, da darfst du noch betteln, dass du überhaupt dein Geld irgendwo ausgeben darfst.
Ja, manchen. Wirst du nur mit einem stummen Kopfnicken, wo sich das Kinn so, weißt du, so der Hinterkopf,
genau,
so ein bisschen in den Nacken legt. So, ja? Und du?
Ja.
Und du?
Genau.
Ja, verstehe. Ja, schön, Lea. Das ist echt, ich stelle mir das wahnsinnig vor, so das alles, also die Heimat wirklich für quasi immer hinter sich zu lassen und da so wirklich nochmal ein ganz anderes Leben anzufangen und so, ist erfordert schon entweder sehr viel Mut oder auch vielleicht auch sehr viel Naivität an einem gewissen Punkt oder so.
Ja, ich sag immer, wenn mich jemand fragt, warum bist du hier, sage ich immer Ignoranz. Weil natürlich, ich habe mich nicht informiert im Detail, wie es in Australien ist, wie die Wirtschaft ist, wie das politische System ist. Ich bin einfach hingegangen, weg, so weit weg, wie ich konnte und dann kleben geblieben. Das heißt also, Ignoranz ist manchmal auch was sehr Gutes. Außerdem bin ich wirklich ja leider nicht die Einzige, die Ostdeutschland verlassen hat und sich irgendwo anders Arbeit gesucht hat, wo es noch Arbeit gibt und wo es noch besser bezahlt ist. Und das sind natürlich auch Faktoren, die immer mit reinspielen, dass es sehr viele prekäre Arbeitssituationen in Deutschland gibt und die Gehälter sich nicht großartig entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Und da merke ich schon, dass man wirklich auch ein ganz anderes Leben leben kann, wenn man sich traut und einfach geht und sagt, man lässt sich das nicht gefallen.
Ein ganz anderes Leben kann man leben. Vielen Dank, Lea, für deinen Anruf.
Ja.
Bis dann, tschüss.
Gern geschehen.
Tja, das war Lea, die aus Australien angerufen hat, aus Melbourne, wo sie seit dem Ende der 90er Jahre wohnt und lebt und eine Familie gegründet hat und mittlerweile zwei Kinder hat, 38 Jahre alt ist und so und ein bisschen aus Australien erzählt hat. Und damit geht er auch zu Ende, wie ich denke. Oder, Natascha, haben wir noch jemanden für das Schlusswort heute? Nee. Ist ja auch, was willst du ein Schlusswort sprechen? Vielleicht aus Mallorca hätte ich eigentlich gerne das Schlusswort gehabt, so aus El Arenal. Bin ich mal durchgefahren mit dem Auto, wollte ich aussteigen, aber meine Begleitung wollte nicht übrigens. Aber das ist eine vollkommen andere Geschichte, die auch gar nicht hierher gehört. Babette Conradi macht jetzt weiter mit dem Nightflight und bringt euch mit Musik durch die Nacht. Ach, nur noch 2 Stunden ist ab jetzt, ne? Ist nur noch 2 Stunden jetzt. Haben sie 1 Stunde gekürzt. Eieiei. Naja, aber die 2 Stunden umso besser dann. Mein Name ist Hendrik Schröder und wenn ihr mögt, dann hören wir uns wieder am kommenden Montag ab 22 Uhr im Blue Moon auf Fritz. Thema weiß ich noch nicht, was es da gibt. Müssen wir mal gucken, was es an Aktuellem gibt wieder in der politischen Welt und in der politischen Weltlage. Und raus geht es mit Herr Binner und Wohlstandsprobleme. Bis bald. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.